Mit Lanze und Schwert werden wir den feigen Feind niederstrecken. Wir, die stolzen Ritter Bretonias, werden sie in den Boden reiten. Das Vertrauen in die Herren macht uns unverwundbar. Für immer wird man sich unserer erinnern. Unsere Heldentaten werden noch lange nach uns besungen werden. Für Bretonia und für die Herren. Zum Angriff! Herzog Bohemond, der Drachentöter, während der Schlacht um die Grismar fuhrt.
Oder auch, Pfeile kosten Geld. Schick doch die Bauern. Die kosten gar nichts. Irgendein bretonischer Adliger wahrscheinlich irgendwann.
Ja, und damit herzlich willkommen bei Folge 29 des Altdorfer Herolds. Ich bin Paul und bei mir habe ich heute
Jeremy. Hallo.
Heute setzen wir nun endlich unsere Fraktionsreihe fort und sprechen über die hohen Herren zu Pferde, Ritter, Damen, Burgen und Sagen. Bretonia.
For the lady. Aber bevor wir damit anfangen, würden wir jetzt normalerweise den Hobby-Progress machen. Aber da wir diese Folge relativ zeitnah zur letzten Folge aufnehmen, würde ich sagen, unser beider Hobby-Progress hält sich in Grenzen. Deswegen quatschen wir einfach mal so ein bisschen so, ne?
Das nimmst du jetzt
ja,
so an.
Ja, gut. Also ich habe tatsächlich ein bisschen Hobby-Progress. Ich habe meine Terminatoren weitergemacht und da komme ich auch gut voran. Aber das liegt auch nur daran, dass ich gerade komplett alleine zu Hause bin und nicht so viel zu tun habe, weil ja auch niemand anders frei hat. Und ansonsten habe ich sehr viel Computer gespielt auch.
Das ist ja auch Hobby.
Gothic, ja. Das Gothic-Remake ist ja rausgekommen. Und ich habe es jetzt noch nicht so lange gespielt, eigentlich noch gar nicht lang. Ich habe bis jetzt 7 Stunden gespielt in 3 Tagen, weil ich irgendwie dann doch mehr gemalt habe. Und das ist halt nichts, wenn ich bedenke, dass der gute Michel sich 4 Tage freigenommen hat, als das Remake rausgekommen ist und einfach mal 60 Stunden da reingepumpt hat. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Also es sind die Originalsprecher dabei. Die Grafik ist natürlich besser. Kann man, glaube ich, von ausgehen nach knapp 20 Jahren. Aber es ist halt so, wie früher Computerspiele noch waren. Ne? Also ich habe die ersten Stunden erstmal damit verbracht. Also du kriegst ja nur aufs Maul von jedem Gegner. Also Wölfe sind gerade noch so meine stärksten Gegner, die ich umhaue. Und auch nur ein Wolf, weil 2 Wölfe, dann bin ich auf jeden Fall tot. Und die ersten Stunden verbringst du halt damit, erstmal Kohle zusammenzukratzen, dass du überhaupt eine Karte bekommst, eine statische, damit du ungefähr siehst, wo alles ist und wo du hinlaufen musst und so. Und das ist so erfrischend zu vielen heutigen Spielen, wo halt alle 2 Minuten irgendwas passieren muss und irgendwas explodieren muss und irgendein Questmarker zeigt dir genau an, wo du hin musst und so. Schon mal wieder spannend, ein Spiel zu haben, wo man das Gefühl hat, diese Welt würde auch ohne mich einfach weiterlaufen. Ich bin nicht der springende Punkt in dieser Welt, zumindest am Anfang.
Ja, das ist natürlich geil.
Weil die haben ja auch da alle ihre eigenen Abläufe und so, ne? Und die, wenn die zum Beispiel gerade essen und du sprichst die an, kann es auch sein, dass die einfach sagen, jetzt nicht! Und dann kannst du die Quest nicht weitermachen, bis der halt aufgegessen hat.
Ja, wie in echt halt, ne?
Ja.
Ja, cool. Ja, ich habe tatsächlich nicht so viel hobbymäßig gemacht. Ich plane die ganze Zeit eine Zone Mod Hallesplatte für Horus Heresy. Mhm. Das ist natürlich ein ganz schöner Krampf, weil das ist ja ein 20x120. Und ja, wenn du die halt mit diesen Necromunda Zone Mod Halles teilen machst, dann brauchst du da viele von. Und viel das Gelände, viel, was du darauf baust. Und ich will es natürlich auch nicht so generisch machen, wie das sonst immer so aussieht. Ich will das mit mehr Höhe machen und in einem anderen Farbdesign und andere Details und so. Ich habe so ein bisschen Bock auf so, dass es so von der Natur überwuchert wurde. Genau. Und sonst sitze ich natürlich immer noch an meinen 1000 Kleinstprojekten. Und ich habe auch viel gezockt. Ich zocke momentan Remnant 2. Das ist zwar schon irgendwie 3 Jahre alt oder so, aber da habe ich auch sehr viel Spaß dran und sehr viel Zeit ein.
Hast du mal für deine Platte, willst du dir da dann Gelände für drucken oder kaufen? Oder also so Plastikgelände? Oder hast du mal irgendwie überlegt, so dieses wie heißt es nochmal? Das gelaserte Holz.
MDF.
MDF-Gelände
nee,
für zu nehmen.
Nee. Das ist eine Mischung. Der Bestand, den ich bisher habe, sind Original so Mortalis Platten von GW, dann welche vom aus dem fernen Osten. Und diese Säulen und Mauern habe ich originale und 3D gedruckte und habe jetzt noch mal mehr 3D gedruckte in Auftrag gegeben bei dem lieben Dirk. Und ja, so, und ich habe noch alles mögliche an Terrain einfach hier, also das
da stand. Ja, du hast ja eh so einen riesigen Fundus bei dir in der Bude, als du da deinen Schrank aufgemacht hast. Absolut lächerlich.
Ja, man lebt halt den Traum. Als ob man in einem Hobbystore wohnen würde. So ja, muss das halt sein.
Also es ist mehr als in einem Hobbystore.
Ja, also wenn ich gucke, was hier die Hobbyläden in Hamburg so im Angebot haben, also da kann ich besser aushelfen auf jeden Fall. So ist nicht.
Ja,
aber ich weiß nicht, ich habe als Kind, habe ich tatsächlich schon immer davon geträumt, es gab, in Lübeck gab es so einen Laden, der hieß Gandalf, den gibt es auch in Kiel, so ein klassischer Hobbyladen, ne, mit ganz viel Warhammer und Magic-Karten und Brettspielen und irgendwelchen Romanen und Pen and Paper und whatever. Und du findest ja auch so ganz viele alte Sachen da und so. Und tatsächlich war ein wiederkehrender Traum von mir als Kind und Jugendlicher, dass ich geträumt habe, ich kann in diesen Laden gehen und alles kostet nur 10 Cent.
Ja, das ist ja so ein bisschen, wie man früher immer bei diesem Super Toy Club mitmachen wollte.
Ja, genau. So
eine Minute Zeit hat, einfach alles einzupacken, was man haben will.
Und jetzt kostet ja tatsächlich nicht 10 Cent, sondern viel mehr. Aber man verdient ja Erwachsenengeld. Und das Blöde an Erwachsenengeld ist ja natürlich, dass man auch nur Erwachsenenzeit hat. Das heißt, man kauft ja sich viel, aber hat nicht viel Zeit, das zu bauen.
Ja.
Aber ja, ich könnte jetzt, glaube ich, 2 Jahre mir nichts mehr kaufen und hätte trotzdem jeden Tag was zu tun. So, ne?
Ja, das ist immer der Punkt, wo es mich anfängt zu stressen. Ich habe ja auch, also nicht im Gegensatz zu dir, aber schon einen relativ großen Pile of Shame. Und mich stresst das dann irgendwann, wenn ich dann irgendwas anderes mache und mir denke, okay, ich könnte jetzt auch den Kram fertig machen. Und besonders, wenn ich mir dann noch was Neues kaufe und das dann auch wieder im Regal landet, denke ich mir auch, ach, es ist halt alles totes Kapital. Also es ist halt einfach Quatsch. Das ist halt Kram, den ich wahrscheinlich niemals benutzen werde. Und der liegt einfach im Schrank. Und ja, wird nicht benutzt.
Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, wie man es betrachtet. Also, ich weiß von mir, ich bin ein Hobbyist, der sehr sprunghaft ist. So, wenn ich kreativ bin und eine Idee habe, dann mache ich die halt, egal ob ich gerade was anderes auf dem Schreibtisch habe. Weil sonst schränke ich mich dazu sehr ein und dann hänge ich die ganze Zeit nur an einem Projekt und ärgere mich nur und habe keine Freude. Und ich mache das ja für Freude. Und dann will ich einfach das machen, worauf ich gerade Lust habe. Und so ein großer Hobby-Backlog, der ermöglicht dir natürlich dann immer das zu machen, was du gerade willst.
Und ich denke, total, halt das auch, ist der Vorteil daran.
Plastik wird halt nicht schlecht. In meiner Rente werde ich sehr viel Zeit haben, aber wahrscheinlich deutlich weniger Geld. Und das bereitet das auf jeden Fall schon vor.
Ja, so. Mittlerweile ist man ja auch zum Glück nicht mehr so dumm wie früher, wenn man so in die Teenagerjahre gekommen ist, dass man dann seinen ganzen, in Anführungsstrichen, alten Kinderscheiß einfach weggeworfen oder verkauft hat. Wo ich mir bis heute in den Arsch beiße, was ich da alles an Warhammer bei eBay reingestellt habe. oder meine Pokémon-Karten, wo ich letztes Mal geguckt habe, wie viel die eigentlich wert wären. Und ich mir dachte, fuck off, das wäre, oh Gott.
Ja, ich habe zum Glück nie sowas weggetan. Aber weißt du, als ich als Kind Warhammer gemacht hat, ich hatte richtig wenig Geld, ne? Und ich habe Imperial Armee gesammelt und ich hatte ein Leman Russ, eine Chimäre, 10 Kardianer und den Kommandotrupp, glaube ich. Und das war halt alles, was ich hatte. Aber ich hatte immer wieder neue Ideen und dann habe ich die auseinandergeschnitten und da irgendwie versucht mit zu kitbashen und die 3-mal neu angemalt in verschiedenen Farbschema, die ich cool fand. Und so. Ja. Und die sind natürlich richtig räudig dadurch irgendwann geworden. Und Warhammer hat sich halt ganz viel meiner Fantasie abgespielt, weil ich es mir halt nicht leisten konnte, mir immer Sachen zu kaufen, für die ich gerade eine Idee hatte.
Ja, ja, total. So. Das war ja allein schon, das hatte ich letztens noch mal, als ich so alte White Dwarfs durchgeblättert habe, so ein ganz komisches, positives Gefühl, als ich diese Bilder angeguckt habe, die die da immer reingepackt haben, wo die dann irgendwelche Schlachten dargestellt haben, wo dann irgendwie so ein Foto war mit, keine Ahnung, ein paar Zwergen, ein paar Goblins und dann stand da irgendwie, die Zwergenkarawane wird von Goblins da und da überfallen. Und das war also, ich habe es richtig geil vorgestellt. Und wenn man sich das halt heute anguckt mit so dem Hobbywissen, weiß man ja so, ja, ist halt Quatsch. Also allein wie die aufgestellt sind und von den Punkten her und so, macht das halt gar keinen Sinn. Aber das hat so viel Story und so vermittelt, diese einzelnen Bilder, dass ich da ja auch stundenlang angeguckt und einfach vorgestellt, wie diese Schlacht ablaufen könnte und so.
Voll.
Allgemein kann man festhalten, früher White Dwarfs richtig, richtig geil. Mittlerweile nicht mehr so.
Willkommen beim Altdorfer Boomer, dem Warhammer Nostalgie-Podcast.
Ja gut, ich meine, wir reden über die Old World, das ist eh, damit greifst du keinen jungen, hippen, neuen Leute ab.
Wir sind jung und hip.
Verbitterte alte Männer wie wir.
Also, sprich bitte nur von dir selbst, Jeremy. Ich habe zwar schon graue Haare, aber ich bin deutlich jünger als du.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe wahrscheinlich bald keine Haare mehr. Wer weiß.
Ja, dann wirst du endlich Skinhead.
Ja, nee.
Ja, Leute, ihr merkt, wir haben euch nicht so viel zu erzählen und palavern nur rum, was natürlich auch mal ganz nett ist. Aber dann können wir ja auch mal zum Thema übergehen.
Mhm.
Ihr habt schon gehört, wir reden über Bretonnia.
Und mir graut es jetzt schon davor, die ganzen Städtenamen aufzusagen. Aber ich gebe mein Bestes mit meinem Schulfranzösisch.
Oh, oui. Bonjour. Baguette, baguette.
Arthur est un perroquet. Boom, c'est le choc.
Ah oui, un bon jambon de le petit déjeuner.
Ja, habe ich schon keine Ahnung mehr. Wir waren bei Bretonnia.
Dann steig doch mal ein, mein Freund.
Also, Bretonnia oder Bretonnia mit zwei N ist eins der bedeutendsten menschlichen Reiche der alten Welt bei Warhammer Fantasy und auch das zweitgrößte menschliche Reich. Westlich des Imperiums gelegen, gilt das Königreich als das Land der Ritterlichkeit, der Ehre und des Glaubens an die geheimnisvolle Herrin des Sees. In den Legenden und Erzählungen der alten Welt nimmt Bretonnia eine besondere Stellung ein, denn kein anderes Reich wird so sehr mit edlen Rittern, glänzenden Turnieren und heldenhaften Questen verbunden. Gleichzeitig verbirgt sich hinter dem idealisierten Bild eine streng hierarchische Feudalgesellschaft, in der Adel und Bauern in völlig unterschiedlichen Lebenswelten existieren.
Geografisch erstreckt sich Bretonnia zwischen dem grauen Gebirge im Osten und dem großen Ozean im Westen. Im Norden wird das Land von den stürmischen Gewässern des Krallensees begrenzt, während im Süden Tilea und Estalia liegen. Die Landschaft ist geprägt von fruchtbaren Ebenen, ausgedehnten Wäldern, Weinbergen und sanften Hügeln. Im Gegensatz zum Imperium herrscht hier ein vergleichsweise mildes Klima, das Landwirtschaft und Weinbau begünstigt. Die Baronien und Herzogtümer Bretonnias wirken oft wie sorgfältig gepflegte Gärten, überragt von Burgen, Schlössern und den gewaltigen Gralskapellen, die dem Kult der Herren des Sees gewidmet sind. Ihr merkt, wir sprechen hier von einem wunderschönen Land in Europa, Frankreich.
Oder auch an was mich total erinnert hat. Ich weiß nicht, hast du Witcher 3 gespielt?
Ja.
Der DLC in, wie hieß es nochmal, wo man auch in das Märchenbuch gezogen wird und so. Das spielt ja auch in einem sehr französisch angehauchten.
Das DLC habe ich nicht gespielt.
Solltest du mal. Ist erstens sehr gut und zweitens, exakt so stelle ich mir eigentlich Bretonnia vor. So mit einer Burg auf dem Berg und drumrum kleine Dörfer, wo Wein angebaut wird. Und man kann ja dann am Ende auch ein Weingut da besitzen.
Geil.
Eigentlich genau so stelle ich mir Bretonnia vor. Lange vor der Gründung Bretonnias war das Gebiet von Elfen kolonisiert. Während des Krieges zwischen Elfen und Zwergen, also dem Bartkrieg, wurden diese Siedlungen weitestgehend aber zerstört. Und später wanderten verschiedene Menschenstämme in die Region ein. Einer dieser Stämme, die Bretoni, gaben dem Land dann seinen Namen.
Über Jahrhunderte blieb das Gebiet in zahlreiche kleine Herzogtümer und Stammesreiche zersplittert. Die Bevölkerung wurde ständig von Orks, Goblins, Tiermenschen, Untoten und Norskar-Plünderern bedroht und in dieser Zeit entwickelte sich die bretonische Ritterkultur. Die besten Krieger einer Gemeinschaft wurden als berittene Beschützer versorgt und geehrt. Das waren die ersten Ritter.
Aber im 10. Jahrhundert imperialer Zeitrechnung stand das Land dann kurz vor dem Untergang. Die verschiedenen Herzogtürme wurden von gewaltigen Grünhaut-Invasionen überrannt. Und in dieser Krise trat Gilles Le Breton, der Herzog von Bastion, hervor. Als seine Armee einer riesigen Ork-Horde gegenüberstand, erschien ihm der Legende nach die Herrin des Sees. Sie segnete ihn und seine Gefährten mit dem Heiligen Gral. Gilles und seine Begleiter wurden die ersten Gralsritter und unter dem Banner der Herrin vereinte Gilles die Herzogtümer, besiegte die Orks, Tiermenschen und andere Feinde und gründete 978 nach dem imperialen Kalender das Königreich Bretonia. Er wurde dann als erster König oder Royarch gekrönt und gilt bis heute als einer der größten Helden des Landes.
Nach Gilles Tod musste sein Sohn Louis de Rasch zunächst selbst die Gunst der Herren des Sees erringen. Daraus entstand die Tradition der Queste, bei der Ritter auf die Suche nach dem Gral gehen. Bretonia erlebte mehrere Jahrhunderte des Wohlstands. Der Kodex der Ritterlichkeit wurde festgeschrieben, Gralskapellen entstanden im ganzen Land und eine Allianz mit den Waldelfen von Athelorn wurden geschlossen.
Im Jahr 1448 nach imperialem Kalender beteiligte sich Bretonia an den berühmten Kreuzzügen gegen Arabien. Wir erinnern uns. Bretonische Ritter vertrieben die Truppen des Sultans Jafar aus Estalia und verfolgten sie dann bis nach Arabien. Diese Feldzüge brachten Ruhm, Reichtum und exotische Schätze nach Bretonia und einen kämmerischen König, wie wir uns erinnern. Aus einer späteren Expedition entstand sogar die Region der Border Princes. Oder Grenzgrafenschaften auf Deutsch, wo viele Ritter eigene Herrschaften gründeten.
Immer wieder wurde Bretonia von Seuchen, Skaven-Invasionen und Korruption bedroht. Besonders berüchtigt wurde das Herzogtum Roussillon. Im 19. Jahrhundert imperialer Zeitrechnung verfiel Herzog Merovech dem Wahnsinn und wurde schließlich von den übrigen Herzögen gestürzt. Noch schlimmer war später die sogenannte Affäre des falschen Grals, als Herzog Maldret versuchte, mit einem gefälschten Gral den Thron an sich zu reißen. Nach seinem Sturz wurde Roussillon von der roten Pockenseuche verwüstet und verlor dauerhaft seinen Herzog.
Man fragt sich, wo diese roten Pockenseuche herkommt, ne?
Ja, das ist dann wohl mal, wird in einer anderen Folge mal besprochen.
Politisch ist das Königreich Bretonia in 13 Herzogtümer gegliedert. Und jetzt entschuldige ich mich schon mal für meine perfekte französische Aussprache. Aquitaine, Artois, Bastion, Bordeaux, Brionne, Carcassonne, Couronne, Gisors, Languy, Lyonnais, Montfort, Paravent und Quelnay.
Klingt doch super.
War ganz okay, ne? Über ihnen steht der König von Bretonia, dessen Sitz sich in Couronne befindet. Und die gesamte Gesellschaft folgt einem strengen Feudalsystem. Das heißt, Herzöge herrschen über ihre Herzogtümer, ihnen folgen dann Grafen, Barone und Ritter. Und am unteren Ende der gesellschaftlichen Ordnung stehen die Bauern, die den Großteil der Bevölkerung ausmachen und ihren adligen Herren Abgaben und Dienste schulden.
Die Kultur Bretonias wird von zwei zentralen Elementen bestimmt, dem Rittertum und dem Glauben an die Herren des Sees. Die bretonischen Ritter gelten als die besten Reiter und Lanzenkämpfer der alten Welt. Bereits im Kindesalter beginnen junge Adlige ihre Ausbildung. Als Knappen lernen sie den Umgang mit Waffen, das Reiten und die Verwaltung ihrer späteren Ländereien. Nach dem Ritterschlag werden sie zu fahrenden Rittern, die auf der Suche nach Ruhm und Ehre durch das Land ziehen. Wer sich bewährt, wird zum Ritter des Königs und übernimmt die Pflichten eines Landsherrn.
Für einige Ritter endet dieser Weg jedoch nicht dort. Sie verzichten auf Besitz und weltliche Verpflichtungen und begeben sich als Questritter auf die Suche nach dem heiligen Gral der Herren des Sees. Nur wenigen gelingt es, dieses Ziel zu erreichen, aber diejenigen, die aus dem Gral trinken dürfen, werden zu Gralsrittern. Ihnen werden übermenschliche Stärke, außergewöhnliche Widerstandskraft und eine nahezu übernatürliche Lebensspanne zugesprochen. Gralsritter genießen höchste Verehrung und gelten als lebende Heilige ihres Glaubens.
Das Selbstverständnis Bretonias beruht auf den Idealen von Mut, Ehre, Frömmigkeit und Ritterlichkeit. Turniere, Duelle und Heldentaten prägen das Leben des Adels. Die Ritter sehen sich als Beschützer der Schwachen und Verteidiger der Menschheit gegen die Mächte des Chaos. Gleichzeitig offenbart sich jedoch eine dunkle Seite des Reiches, Die Bauern leben oft in Armut, besitzen kaum Rechte und tragen die Last der feudalen Ordnung. Während die Ritter an Burgen und Schlössern wohnen und den besten Wein genießen, kämpfen viele Bauern ums tägliche Überleben. Diese soziale Ungleichheit wird von vielen Adligen kaum wahrgenommen, da sie als natürlicher Bestandteil der göttlichen Ordnung angesehen wird.
Was auch als natürlicher Bestandteil der göttlichen Ordnung angesehen wird, sind Feldzüge von Rittern in Bretonia. So zum Beispiel auch die sogenannten Fahrtenkriege, die Kriege der fahrenden Ritter, die spielen eine bedeutende Rolle, denn in diesen Feldzügen konnten junge Ritter durch Tapferkeit ihre Ehre beweisen und in den Rang vollwertiger Ritter aufsteigen. Solche Unternehmen führen Bretonen bis in die Grenzgrafenschaften, nach Arabien, in die Länder der Gruftkönige und sogar über die Ozeane der Welt.
Bretonia orientiert sich in seiner Gestaltung stark an historischen und literarischen Vorbildern. Die Gesellschaft erinnert an das mittelalterliche Frankreich und England, während viele Motive direkt aus der Artus-Sage übernommen wurden. Gilles Le Breton entspricht in vielerlei Hinsicht König Artus. Die Herren des Sees ähnelt der gleichnamigen Gestalt der Artus-Legende. Und die Suche nach dem Gral bildet das Herzstück bretonischer Spiritualität.
So verkörpert Bretonia wie kaum ein anderes Reich der Warhammer-Welt den Traum von heroischem Rittertum. Hinter den glänzenden Rüstungen, prächtigen Burgen und ruhmreichen Turnieren verbergen sich jedoch ebenso soziale Spannungen, fanatischer Glaube und ein ständiger Kampf gegen die zahllosen Gefahren der alten Welt. Und apropos ständiger Kampf gegen Gefahren. Das bretonische Militär ist eine ernstzunehmende Macht in der alten Welt, gerade durch den Faktor, der im gesellschaftlichen Leben manchmal eher hinderlich ist, den Rittern. Für diese sind bretonische Armeen zwar bekannt und gefürchtet, sie stellen aber nicht den Großteil einer Streitmacht dar. Räumen wir das Feld also von hinten oder eher unten auf? Ein Großteil der bretonischen Armee stellen nämlich Bauern. Diese haben ja in der Gesellschaft schon die Arschkarte gezogen und auf dem Schlachtfeld sieht es da nicht anders aus. Von ihren Lehnsherren im Falle eines Kampfes zwangsrekrutiert und maximal mit dem Nötigsten, also einer Heugabel oder einem Knüppel ausgerüstet, werden diese in Scharen an die vorderste Front gestellt. Ihre Aufgabe ist im Allgemeinen recht einfach, den ersten Ansturm des Gegners verlangsamen. Und da Bauern nun mal keine ausgebildeten Soldaten sind, tun sie das in der Regel, indem sie sterben. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Ork 20 Sekunden braucht, um sich durch zwei Bauern zu schlachten, gibt das einem der bretonischen Bogenschützen zumindest die Zeit, einen weiteren Pfeil abzufeuern, vielleicht sogar zwei. Oder bretonische Ritter schaffen es, dem Feind in die Flanke zu fallen und heldenhaft, ganz allein und ohne jede Hilfe den Sieg zu erringen. Wofür das Bauernpack dann gefälligst auch mal dankbar sein soll. Gemeine Taugenichtse wie etwa Jäger haben da schon ein bisschen mehr Glück. Die erhalten die Möglichkeit, sich den Bogenschützerregimentern Bretonias anzuschließen, sofern sie einen Bogen besitzen, denn ausgerüstet werden die nicht. Kein Adliger gibt einen Bogen raus, der kostet 100-mal so viel wie ein Bauer, also da müssen die schon selber mitbringen. Diese leisten wertvolle Unterstützung, indem sie Pfeilhagel um Pfeilhagel auf den Gegner niederprasseln lassen, müssen sich deswegen jedoch nicht einbilden, mehr geschätzt zu werden als die Tölpel in der ersten Reihe. Aus der Sicht des bretonischen Adels sind sie vermutlich sogar fast noch weniger wert, denn Bauern der ersten Reihe sterben zwar in Massen, aber zumindest halbwegs ehrenvoll, während die Bogenschützen den unehrenhaften, feigen Weg des Kampfes mit Fernkampfwaffen bestreiten. Ein wenig besser dran sind da die Landsknechte. Als Bretonias stehendes Heer werden sie im Kriegsfall nicht ihrem Zuhause entrissen und sofort verheizt, zumindest im besten Fall nicht. Landsknechte werden im jungen Alter aus den Söhnen der Bauern rekrutiert, falls sie sich denn zu einem Leben als Soldat eignen. Im Gegensatz zu den Bauern werden sie mit einer Hellebarde, einem Schild und einer leichten Rüstung ausgerüstet, beziehungsweise die erhalten halt an dem Tag, in dem sie in die Armee eintreten, eine für ihre Verhältnisse hohe Eintrittsgage. Von der bleibt aber nicht viel übrig, denn die müssen ihre Ausrüstung selbst bezahlen. Die leben dann in Baracken und erhalten aber sogar sowas wie einen kleinen Sold. Und gerade Letzteres schützt sie halt auch ein bisschen, weil ein Feldherr eher ungern Investitionen verheizt, zumindest solange es sich nicht für ihn lohnt. Bei Knappen gibt es irgendwie widersprüchliche Informationen. Einerseits sind das ja Adlige in Ausbildung zum Ritter und andererseits in Bretonia ist es der höchste Stand, den ein Gemeiner erreichen kann. Und ich halte mich da lieber ans Armeebuch als ans Internet, also hier Knappen, wie sie im bretonischen Armeebuch erwähnt werden. Die höchste Position, die jemand von niedriger Geburt eben erhalten kann, ist der berittene Knappe. Tut sich ein Landsknecht in einer Schlacht durch besondere Fähigkeiten hervor, wird er möglicherweise zu einem Knappen befördert.
Diese sind die leichteste Kavallerie Bretonias. Also ja, die dürfen sogar Pferde reiten, was für jemanden von niedriger Geburt so ziemlich die größte Ehre seines Lebens sein dürfte. Die Pferde sind aber in der Regel Zugpferde oder Ackergäule. Das ändert aber nichts an dem Punkt, dass die auf dem Pferd steigen dürfen. Das dürfen in der Regel nur Ritter. Also das ist schon maximaler Ego-Boost für so jemanden. Und als Kavallerieeinheiten können sie sich relativ frei auf dem Schlachtfeld bewegen. Das heißt, sie werden nicht sofort in die nächste Todesfalle geschickt und müssen das befolgen. Also müssen sie in der Regel schon, aber sie können so ein bisschen taktisch vorgehen, alleine, solange sie keine anderen Befehle bekommen. Die werden halt auch gerne als Kundschafter der Armee vorausgeschickt oder mit Bögen ausgestattet, damit sie den Feind als Plänkler behaken können und so den Vormarsch ein bisschen aufhalten. Und durch ihre Kampferfahrung ist es sogar möglich, dass der Feldherr oder Ritter sich dazu herablassen, sich Vorschläge von den Knappen anzuhören, was aber auf keinen Fall heißt, dass sie die dann auch in Betracht ziehen. Und falls doch, war es vermutlich ganz allein die Idee der Ritter oder des Feldherrn. Während es unter dem Pöbel Legenden von Knappen gibt, die in den Ritterstand erhoben wurden, ist dies nie nachgewiesen worden und der Adel würde mit Sicherheit auch den Teufel tun, einen Bauern in den Adelstand zu erheben. Gerade der Adel in Bretonia, der halt die Quintessenz von konservativ ist. Die einzige Artillerieeinheit Bretonias ist das Trebuchet. Das wird ebenfalls von Gemeinen bedient, denn man weiß ja, Ritterehre und Fernkampfwaffen passen nicht so gut zueinander. Das ähnelt einer Steinschleuder, arbeitet aber zusätzlich zu der Spannung mit einem Gegengewicht, was es ihm ermöglicht, sehr schwere, sehr große Brocken sehr, sehr weit zu schleudern. Statt Felsbrocken kann die Munition auch aus toten Kühen bestehen. Man kennt es ja aus Stronghold.
Mach's gut, Bessie!
Und das ist auch nötig, denn wenn es einmal aufgebaut ist, ist das Trebuchet unbeweglich und schutzlos den Gegnern ausgeliefert, falls sie es erreichen. Trebuchets sind hervorragende Belagerungswaffen, die Effizienz schwankt jedoch je nachdem, ob Bauern oder Knappen es bedienen. Und Trebuchets sind auch weit verbreitet, aber nicht so weit, wie es eigentlich sein müsste, denn das ist eine relativ neue, in Anführungsstrichen, Erfindung der Bretonen. Und bei neuen Erfindungen ist es wie bei allem Neuen in Bretonia, das wird erstmal abgelehnt und da muss der erstmal der König ein Machtwort sprechen, dass Armeen gefälligst Trebuchets einsetzen sollen. Kommen wir dann jetzt zum Hammer des Hammer-Amboss-Systems der bretonischen Armee, den Rittern. Legitime Söhne von Adligen ist das Leben des Ritters vorbestimmt, sie beginnen ihre Reise jedoch als fahrende Ritter. Diesen ist noch nicht die Ehre zuteil geworden, in den echten Ritterstand erhoben zu werden, weshalb die oft jungen, wilden und hochmütigen fahrenden Ritter meist die ersten sind, die einem Kreuzzug beitreten oder sich halsbrecherisch in die Schlacht werfen. Sie mögen dadurch zwar nicht so diszipliniert sein wie echte Ritter, machen dies aber durch ihre wagemutigen Angriffe wieder wett. Diejenigen, die sich dann durch besonderen Mut in der Schlacht oder andere Heldentaten hervortun, werden dann zu Rittern des Königs befördert und in den Kreis wahrer Ritter aufgenommen. Die Ritter des Königs erhalten mit ihrer Berufung dazu, wie schon erwähnt, ein Lehen, meist eine Burg mit Gemeinde, welche sie ab da verwalten müssen. Und sie sind dazu verpflichtet, ihre Ländereien alleine bzw. nur mit Hilfe der eigenen Gemeinde beschützen zu können. Und bei einem Ruf zu den Waffen, also wenn ein Ritter des Königs zur Schlacht gerufen wird, dann ist es die Pflicht eines Ritters, ohne Wenn und Aber sofort aufzubrechen, egal was gerade in der eigenen Gemeinde los ist. Denn tut er das nicht, bricht er den Ritterkodex, was einerseits die größte Schande darstellt, die ein Ritter betreffen kann, und andererseits dazu führt, dass er Titel und Land verliert. In der Schlacht reiten Ritter des Königs in Vollkörperrüstung und sind verziert mit bunter Heraldik ihrer Gemeinde. Stellen den größten Teil der bretonischen Ritterschaft dar und reiten ihre Gegner in der gefürchteten Keilformation nieder, bei der sie tief in die gegnerischen Reihen brechen und mit ihren Lanzen Tod und Verderben über den Gegner bringen. Nach dem Angriff reiten die Ritter dann geordnet zurück, ersetzen potenziell gebrochene Lanzen und reiten dann wieder in den nächsten Angriff. Man kann sich also vorstellen, wie diszipliniert diese Ritter sind, wenn sie mitten ins Getümmel reiten, da einmal richtig Chaos veranstalten und dann geordnet wieder zurückreiten, um sich für den nächsten Angriff zu wappnen. Deswegen hat Bretonia auch, wie man sagt, die stärkste Kavallerie in der Warhammer-Welt. Erstens, weil die Kavallerie ziemlich gut ist. Also die Ritter gehören zu der besten Kavallerie, die es auf der Warhammer-Welt gibt. Es gibt aber natürlich sowas wie dämonische Kavallerie, die es mit den Rittern aufnehmen kann. aber die ist eben relativ selten und bildet nicht wie die Kavallerie in Bretonia einen Kernpunkt der Armee. Besonders reiche oder berühmte Ritter des Königs, gerade in der Gegend rund um Paravent, tauschen ihr Pferd mit einem überaus seltenen Geschöpf aus, dem Pegasus. Diese geflügelten Pferde sind selbst den mächtigsten Schlachtrössern in Kraft und Schnelligkeit weit überlegen, mal abgesehen davon, dass die halt auch fliegen können, was halt schon massiv nützlich auf dem Schlachtfeld ist, und werden in kleinen Gruppen eingesetzt, in welchen sie über das Schlachtfeld fliegen und wie Angriffsjäger auf bevorzugte Gegner niederfahren. Das ist halt wie der Unterschied zwischen einem Panzer und einem Sturzkampfbomber. Da diese Tiere so selten sind, sind die Reiter oft auch Paladine. Das sind Ritter des Königs, die sich durch heroische Taten hervorgetan haben und als lebende Legenden gelten. Die führen auch gerne mal ganze Schlachtformationen an. Eine besondere Abspaltung der bretonischen Ritter sind, wie wir schon beschrieben haben, die Questritter. Die schwören Land und Titel ab und ernennen einen Nachfolger, der sich um die Ländereien kümmert, und legen sogar ihre Lanze, das Zeichen der Ritterlichkeit, ab, um sich kommenden Prüfungen nur mit dem Schwert zu stellen. Getrieben von Visionen der Herrin des Sees stellen diese Ritter sich allerlei Gefahren, sei es in der Schlacht, wo sie mit fanatischer Wut auf ihre Feinde anstürmen, oder bei dem Kampf gegen ein schreckliches Monster. Die wenigsten Questritter überleben ihre Suche nach dem Gral und noch weniger finden ihn tatsächlich, um einen Blick auf ihn werfen zu können. Gerade weil die Questritter ihre Lanzen abgeben und damit nicht mehr diese Schockkavallerie darstellen, sondern im Getümmel bleiben müssen mit ihren Schwertern, ist die Überlebenschance da natürlich um einiges geringer. Aber diejenigen, die das Ganze dann tatsächlich überleben, die finden den Gral dann auch irgendwann und dürfen einen Blick darauf werfen. Und diejenigen, die sich wirklich durch heldenhafte Taten auszeichnen, die dürfen sogar einen Schluck aus dem Kelch nehmen. Und dann muss man sich, oder ich stelle mir das Ganze dann so vor wie bei Indiana Jones, denn man muss wirklich reinen Herzens sein, um zu überleben, aus dem Gral zu trinken, und ansonsten schmilzt man wahrscheinlich wie der Nazi-Typ einfach weg. So. Überlebt man dann das Trinken aus dem Gral, gehört man aber auch wirklich zur absoluten Elite der Elite, denn das Wasser aus dem Gral ist gesegnet von der Herrin des Sees. Und dieses Wasser macht den Ritter dann zu dem wahrscheinlich mächtigsten Kämpfer Bretonias und vermutlich auch der gesamten Menschheit, einem Gralsritter. Diese übermenschlichen Individuen sind nämlich der Stoff, aus dem Legenden gesponnen werden. Also die können es auch mit einem Vampirfürsten aufnehmen. Das sind wirklich, also Peak Humanity, könnte man sagen. Gesegnet mit einer Lebensspanne, die die anderer Sterblicher um vieles übertrifft, mit einer fast außerweltlichen Schönheit gesegnet und verschiedensten Segen der Herren des Sees, stellen diese Ritter die Verkörperung des Rittertums dar. Ab dem Zeitpunkt ihrer Verwandlung sind die Gralsritter im Dienste ihrer Herren und sehen es als oberste Pflicht an, ihre heiligen Stätten zu schützen. Dies zwingt sie dann zu einem eremitischen Leben in Einsamkeit. Also auch wieder wie bei Indiana Jones, wie der alte Kreuzritter, der die ganze Zeit den Gral beschützt, welches nur in größter Not, beispielsweise in einer großen Schlacht, unterbrochen wird. In diesem Fall entscheidet der Ritter, dass der Gegner komplett getilgt werden muss, um die Städte schützen zu können, und begibt sich auf das Schlachtfeld. Auf seiner Reise dahin zieht er mit seiner Ausstrahlung Horden an religiösen Fanatikern, sogenannten Gralspilgern, mit sich, die ihn umschwirren wie 13-Jährige eine K-Pop-Band und sich gegenseitig die Augen auskratzen würden, nur um weggeworfene Apfelreste des Ritters zu bekommen, weil das für die schon eine heilige Reliquie darstellt. Das geht dann so weit, dass bei Ableben des Ritters seine Überreste als sogenannte Gralsreliquie über die Schlachtfelder getragen werden, um Umstehende zu inspirieren. Und ja, das kann man sich dann so vorstellen, dass da tatsächlich der verrottende Körper des Ritters durch die Gegend geschleppt wird und religiöse Fanatiker vollkommen ausflippen und in ihrem Wahn den Gegner auf dem Schlachtfeld niedermachen. Gralspilger sind eh ähnlich wie Zeloten des Imperiums, ja, wahrscheinlich nicht sehr beliebt unter dem normalen Volk auch und eher gefürchtet, weil die auch mal gerne Leute in ihre Reihen zwingen, indem sie ihnen Sünden unterstellen, die sie gefälligst zu tilgen haben, und dann werden die mit Gewalt mitgeschleppt. Magiebegabte Kinder sind in Bretonia selten, kommen jedoch auch vor. Während die Sprösslinge reicher Familien dann oft ins Imperium zu den Magierakademien geschickt werden, um da ihre Ausbildung zu machen, werden die ärmeren Kinder vor der Pubertät von einer Feenzauberin aufgesucht. Das klingt ziemlich romantisch.
die nimmt die Kinder dann mit in die sogenannte Anderswelt. Und die Eltern der Kinder gehen damit dann auch um, als wären die Kinder gestorben. Denn die sind dann einfach, werden aus ihrem Leben gerissen. Und aus dieser Anderswelt kehren seltsamerweise auch immer nur die Frauen zurück. Diese sind dann mächtige Zauberinnen, die auf dem Schlachtfeld die Mächte der Natur zur Hilfe rufen können und außerhalb der Schlacht als Beraterin fungieren. Das sind die sogenannten Damen der Herren des Sees. Angeführt werden bretonische Heere von Herzögen oder Paladinen. Das sind mächtige, einflussreiche und kampferprobte Individuen, welche sich zwar eben oft im Kampf erprobt haben, die aber auch eine große Abneigung gegen Neuerungen haben und so teilweise auch sehr festgefahren sind, was Taktik angeht. So werden theoretisch vermeidbare Opfer einer Schlacht trotzdem im Kauf genommen, da dies im Krieg nun mal passiert und zum Beispiel ein Rückzug unehrenhaft wäre. Das betrifft aber in der Regel auch die Gemeinen. Also die Ritter sind da fein raus, aber die Gemeinen können gerne draufgehen. Anstatt auf einem Schlachtross oder einem Pegasus reiten manche Fürsten auch auf dem natürlichen Erzfeind der Pegasi, einem Hippogreifen. Und diese Kreaturen, manche muckeln auch, dass es Kreaturen des Chaos seien, sind etwas kleiner als die edlen Greifen, jedoch um einiges wilder und aggressiver. Sie unterscheiden sich zusätzlich dadurch, dass sie zwar wie Greifen den Oberkörper eines Adlers haben und ebenso gefährliche Vorderpranken, jedoch den hinteren Teil eines Pferdes, weshalb die in Bretonia wahrscheinlich auch so beliebt sind unter Fürsten. Unter den Gemeinen sind die nämlich nicht sonderlich beliebt, denn wilde Hippogreifen stellen eine Gefahr für das Vieh und auch für die Bauern dar. Und trotzdem wagen sich einige mutige Gemeine in die Gebirge, wo Hippogreifen ihre Nester haben, um ein Ei zu stehlen und das an Adlige zu veräußern. Da ist es dann halt so, dass von 10 Mutigen, die sich in die Gebirge wagen, 9 nicht mehr wiederkommen. Aber der eine, falls er auch ein Ei dabei hat, kann sich über eine großzügige Belohnung freuen, denn Adlige lassen diese gerne schlüpfen und dann trainieren die Hippogreifen, damit sie ein Reittier haben. Soweit zum bretonischen Heer. Man könnte da auch noch tiefer gehen und beispielsweise die bretonischen Exilanten beleuchten, aber das sparen wir uns auf für eine andere Folge. Wir gehen da jetzt mal nicht so in die Tiefe, weil Bretonia immer noch genug Geschichten bereithält, die man sich für andere Folgen aufbewahren kann. Und wir wollen ja nur einen groben Überblick geben. Aber wir können ja auch einfach mal weiterschlendern und uns in die Seitengasse begeben, denn da geht's auch noch um Bretonia.
Wir haben ja kurz eben schon von ruhmreichen Turnieren gesprochen. Und damit soll es weitergehen. Wir sprechen über Full Tilt oder auch Jousting, Justing, was weiß ich, wie das
heißt. Ich glaube, es heißt Jousting.
Oder auch Jousting. Full Tilt ist ja eher ein ungewöhnliches Nebenspiel, was mal rausgekommen ist, aber zugleich ein sehr atmosphärisches. Anders als die großen Massenschlachten von Warhammer Fantasy konzentriert sich Full Tilt vollständig auf den ritterlichen Turniersport Bretonias und stellt das Lanzenstechen, die sogenannte Tjost, in den Mittelpunkt. Das Spiel erlaubt es den Spielern, die Welt der bretonischen Ritter aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Nicht auf blutigen Schlachtfeldern gegen Orks, Chaoskrieger oder Untote, sondern auf festlich geschmückten Turnierplätzen, auf denen Ehre, Ruhm und Ritterlichkeit wichtiger sind als militärische Siege.
Die Ursprünge von Full Tilt reichen bis in die frühen Jahre von Warhammer zurück. Denn bereits in der Ausgabe 32 des White Dwarf erschien unter dem Titel Tournament Jousting in the Kingdom of Bretonia ein von Nigel Stillman entwickeltes Spiel über bretonische Ritterturniere. Dem Magazin lagen dann sogar Pappgebäude und Geländestücke bei, undenkbar heutzutage, mit denen ein vollständiger Turnierplatz aufgebaut werden konnte. Die Idee war ebenso einfach wie reizvoll. Statt große Armeen gegeneinander antreten zu lassen, sollten einzelne Ritter an einem Turnier um Ruhm und Ehre kämpfen.
1997 griff Stillman dieses Konzept erneut auf und veröffentlichte in White Dwarf Ausgabe 215 das Spiel Full Tilt. Das stellte dann den Höhepunkt der Entwicklung dieser Turnierregeln dar und präsentierte ein vollständiges Turniersystem, das den Ablauf eines großen bretonischen Ritterturniers nachbildete. Jahrzehnte später wurde das Spiel im Zuge der Veröffentlichung von Warhammer The Old World neu aufgelegt und modernisiert. Eine überarbeitete Version erschien über Warhammer Plus, entwickelt von Warhammer World Event Manager Steve um die Rückkehr der alten Welt zu feiern.
Der Hintergrund des Spiels basiert auf einem zentralen Bestandteil der bretonischen Kultur. Wenn keine Kriege geführt werden, verbringen die Ritter Bretonias ihre Zeit damit, ihre Fähigkeiten in Turnieren zu perfektionieren. Diese Veranstaltungen sind weit mehr als bloße Wettkämpfe. Sie sind gesellschaftliche Großereignisse, bei denen sich Adel, Bauern, Händler, Musiker und Pilger versammeln. Die größten Turniere dauern mehrere Tage und ziehen Teilnehmer aus allen Herzogtümern des Königreichs an. Neben den Kämpfen gehören Jagden, Festbankette, Musik, Tanz und höfische Zeremonien zum Programm.
Turniere dienen dabei verschiedenen Zwecken. Sie ermöglichen jungen Rittern, sich einen Namen zu machen, bieten Adligen die Gelegenheit, ihren Reichtum zur Schau zu stellen und werden manchmal sogar genutzt, um einen geeigneten Ehemann für die Tochter eines Herzogs oder Königs zu finden. Die Aussicht auf Ruhm, Reichtum oder die Hand einer Erbin lockt Ritter aus allen Teilen Bretonias an. Gelegentlich können sogar magische Artefakte, Burgen oder Ländereien als Preis ausgelobt werden.
Muss ich auch direkt an Ritter aus Leidenschaft denken, den Film. Ich liebe diesen Film. So stelle ich mir das auch vor, in Bretonia. Im Zentrum von Full Tilt steht das sogenannte Grand Tourney, das große Turnier. Dieses folgt einem festen, dreitägigen Ablauf, der direkt den traditionellen Turnieren Bretonias entnommen wurde. Der erste Tag ist die Ehrenparade, die sogenannte Pageant of Honor. Alle teilnehmenden Ritter reiten über das Turniergelände und präsentieren sich dem Publikum. Dabei werben sie um die Gunst der anwesenden Damen, die ihnen Schleier, Bänder oder andere Glücksbringer überreichen können. Diese sogenannten Ladies' Favors gelten als Zeichen besonderer Wertschätzung und sollen dem Ritter Glück bringen. Gleichzeitig inspirieren die Herolde sämtlicher Teilnehmer. Ihre Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass kein Ritter verbotene magische Gegenstände oder unfaire Hilfsmittel mit sich führt. Wer bei einem solchen Vergehen ertappt wird, wird sofort disqualifiziert und verliert seine Ehre. Junge, ist aber auch seine Ehre zu verlieren.
Na, ist hart. Am zweiten Tag beginnt das eigentliche Turnier. Die Ritter werden in zwei Mannschaften eingeteilt und treten in Ausscheidungsrunden gegeneinander an. Die Paarungen werden ausgelost und bleiben bis zum Moment des Aufeinandertreffens geheim. Dadurch soll verhindert werden, dass persönliche Rivalitäten das Turnier beeinflussen. Die Kämpfer reiten aufeinander zu und versuchen, ihren Gegner mit der Lanze aus dem Sattel zu stoßen oder möglichst viele Treffer zu erzielen. Wer verliert oder vom Pferd fällt, scheidet aus dem Wettbewerb aus.
Der dritte Tag bildet den Höhepunkt des gesamten Turniers. Im sogenannten Ehrenfeld oder Tableau de Bataille treten die verbliebenen Ritter gegen den geheimnisvollen schwarzen Ritter an. Dieser gilt als der beste Kämpfer der Region und wird vom Veranstalter ausgewählt. Seine Identität bleibt verborgen, da er eine vollständig schwarze Rüstung ohne Wappen trägt. Die Ritter beider Mannschaften fordern ihn nacheinander heraus. Oft wird das Ehrenfeld aufwendig dekoriert und stellt eine Szene aus bretonischen Heldensagen dar. Geht es beispielsweise um die Hand einer Erbin, kann ein symbolischer Turm errichtet werden, den der schwarze Ritter bewacht. Wird ein magisches Artefakt als Preis ausgelobt, findet das Finale möglicherweise an einem heiligen Steinkreis statt.
Das eigentliche Lanzenstechen bildet den Kern des Spiels. Beim Tjost reiten zwei Ritter mit eingelegter Lanze aufeinander zu. Traditionell werden drei Durchgänge ausgetragen. Ziel ist es, den Gegner aus dem Sattel zu werfen oder mehr erfolgreiche Treffer zu landen. Dabei stehen den Spielern verschiedene Manöver zur Verfügung. Sie können gezielt auf Schild, Helm oder Helmziel ihres Gegners zielen. Ein Treffer gegen den Helm ist besonders wirkungsvoll, während das Abschlagen einer Helmzier zwar selten gelingt, dafür aber äußerst demütigend für den Gegner ist. Weitere Möglichkeiten sind das sogenannte Swipe, bei dem versucht wird, den Gegner seitlich aus dem Sattel zu reißen, oder das Ausweichmanöver, das zwar defensiv wirksam sein kann, unter Rittern jedoch als wenig ehrenhaft gilt.
Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder plötzlich ausweichen würde? Das macht ja viel zu viel Sinn.
Ja.
Man sollte lieber vollends in die Fresse abkriegen und verlieren. Das ist viel ehrenhafter. Historisch entstand das Lanzenstechen ursprünglich als militärische Übung. Bretonische Ritter trainierten auf diese Weise den Einsatz der schweren Kavallerielanze. Mit der Zeit entwickelte sich daraus jedoch ein eigenständiger Sport, der auch im Imperium und in Tilea große Popularität erlangte. Besonders König Luen Leon Coeur förderte in jüngerer Zeit die Turnierkultur. Unter seiner Herrschaft finden jährlich vier große Königsturniere in Coron statt, die jeweils mehrere Wochen dauern und Teilnehmer aus dem gesamten Königreich anziehen.
In der ursprünglichen Version von Full Tilt bestand jedes Team aus einer Gruppe bretonischer Ritter und die Spieler benötigten lediglich einige Ritterminiaturen, um teilnehmen zu können. Punkte wurden erzielt, indem gegnerische Ritter aus dem Sattel geworfen oder Lanzen erfolgreicher eingesetzt wurden als die des Gegners. Nach mehreren Turnierrunden gewann die Mannschaft mit den meisten Punkten den Wettbewerb.
Die moderne Neuauflage vereinfacht die Regeln, behält jedoch den Kern des Spiels bei. Jeder Spieler stellt ein Team aus 3 berittenen bretonischen Rittern zusammen. Jedem Ritter wird eine Rittertugend zugewiesen, die besondere Vorteile gewährt. Zusätzlich erhalten die Ritter die Gunst der Herrin des Sees, die es ermöglicht, Würfelwürfe zu wiederholen. Die Ritter treten anschließend in einzelnen Duellen gegeneinander an und versuchen, ihre Lanzen auf den Schilden oder Rüstungen ihrer Gegner zu zerbrechen. Wer die meisten Duelle dann gewinnt oder seinen Gegner zum Aufgeben zwingt, erringt den Sieg.
Besonders bemerkenswert ist die Atmosphäre des Spiels. Full Tilt stellt nicht die Brutalität des Krieges in den Vordergrund, sondern die Ideale der bretonischen Ritterkultur. Ehre, Mut und Ruhm und höfische Tugend. Farbenprächtige Wappen, festlich geschmückte Turnierplätze, jubelnde Zuschauer und die romantische Vorstellung des fahrenden Ritters prägen das Spielgeschehen. Dadurch vermittelt Full Tilt einen Aspekt der Warhammer-Welt, der in großen Tabletop-Schlachten oft nur am Rande sichtbar ist.
Heute ist Full Tilt ein beliebtes kleines Nebenspiel von Games Workshop und hat im Zuge der neuen Old World Releases sogar nochmal ein Update auf der Warhammer Community-Seite bekommen. Es verbindet einfache Regeln mit einer starken thematischen Atmosphäre und erlaubt Spielern, die Welt Bretonias auf eine Weise zu erleben, die den Geist mittelalterlicher Ritterromane mit dem düsteren Fantasy-Hintergrund von Warhammer vereint. Gerade deshalb besitzt Full Tilt bis heute einen besonderen Platz in der Geschichte der Warhammer-Spiele.
Und wenn ihr euch dazu mal was richtig Schönes noch anschauen wollt, kann ich auf jeden Fall den YouTube-Kanal Eric's Hobby Workshop empfehlen. Der hat mal ein ganz tolles Video dazu gemacht und Gelände gebaut mit Zuschauertribüne und so. Ist nur zu empfehlen.
Der Kanal ist eh zu empfehlen.
Sowieso.
Finde ich. Weil der also viel selber macht. Ich denke da besonders an die Necromunda-Platte, die er aus dem Styropor-Rückteil von einer Fernsehverpackung gemacht hat, was ich richtig, richtig geil fand, als es fertig war. Und wenn ihr da auch was zu hören wollt, und ich glaube, da gab es auch Fotos, die Dysonauts haben, meine ich, eine Full-Tilt-Platte bei der letzten Taktika vorgestellt und haben auf jeden Fall auch eine Folge gemacht, in der das besprochen wurde. Ich kann leider nicht sagen, welche Folge das war. Ich habe sie aber gehört. Und da haben sie ja, glaube ich, auch, soweit ich das verstanden habe, konnten Leute Figuren einschicken, bemalte, die dann ins Publikum auf die Tribüne gesetzt wurden. Und da ist zum Beispiel auch ein Space Marine dann gelandet, der Schussübungen gemacht hat. Auf jeden Fall mal reinhören bei Dice Mouth.
Ja, Grüße gehen raus. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Es war mir wie immer eine Freude. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Und wenn ihr ganz bestimmte Themen der Geschichte Bretonias gerne darüber mehr hören wollt, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare. Da freuen wir uns immer drüber. Und dann schauen wir mal, was wir da in Zukunft so unterbringen können. Für uns bleibt jetzt erstmal nur noch die Playlist. Ich habe mal wieder den allerfeinsten Dungeon-Synth mitgebracht. Und zwar Hermit Knight mit dem Song Of Broken Helms and Hearts.
Ich habe mitgebracht sowas wie Punk, weiß ich nicht. Ich habe das per Zufall gefunden. Ich weiß gar nicht, was das für Typen sind. Aber I Don't Like Computers Anymore von Killy Jay und Kenny Gray. Und darauf bin ich gekommen, als ich eben wieder Gothic gespielt habe und gemerkt habe, dass früher einfach eine geilere Zeit war, am PC zu sitzen und zu zocken und nicht wie heutzutage 20.000 Updates zu laden und meinen Namen überall eingeben zu müssen, den ganzen Dreck. Ja.
True that.
Ja.
Okay, dann folgt uns auf Instagram. Gebt uns eine coole Bewertung bei Spotify oder den anderen Programmen, über die ihr uns hört. Und ihr hört uns beim nächsten Mal. Ciao.
Tschö. Und Grüße gehen raus an, ich glaube, Spanien, Norwegen, die Schweiz und Österreich, wo wir auch gehört werden. Hallo und tschö.